das Jazzgespräch.
3, 2, 1 und los geht's.
Hi, Dieter.
Servus, Stefan. Hallo, ihr da draußen.
Das war jetzt schon sehr gepresst.
War das gepresst?
Ja. Tun wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal ordentlich begrüßen. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts, das Chatgespräch. Willkommen zum zweiten Teil der Folge Brock Rock. War es schön?
Ich scheiß mich ins Hemd. Junge, du bist ja ein professioneller Ansager. Hallo, lieber Stefan, hallo da draußen. Zu unserer zweiten Runde Prog Rock. Erste war für mich sehr spannend. Ich glaube, sie hat mich mehr enthusiasmiert als dich, lieber Stefan.
Gar nicht. Du hast das Thema vorbereitet, hast vorgeschlagen. Du hörst es im Moment da viel mehr als ich, diese Musik, aber das hat schon seine Berechtigung. Und wie auch beim Vorgänger Jazz Rock haben wir gemerkt, dass wir mit einer Sendung nicht auskommen, obwohl unsere Liste eh so kurz ist. Aber es gibt ja dann so viel zu sagen dazu, dass wir ja uns verplaudert haben. Und jetzt versuchen wir im zweiten Teil unseren Senf hier fertig zu machen, den wir zum Prog-Rock zu sagen haben.
Jo, wir sprachen beim letzten Mal ein bisschen so zum Schluss über die Giganten des Prog-Rocks. Für mich gehören da jedenfalls Yes und King Crimson dazu. Und letztendlich gibt es da zumindest noch ein oder zwei weitere Gruppen, die zumindest aufgrund ihres Werkes und ihrer Gültigkeit zu den Giganten gehören. Die einen sind zwar in Wirklichkeit nicht so bekannt geworden, haben es dafür aber bereits in ihrem Namen drinnen. Es handelt sich um die Gruppe Gentle Giant.
Gentle Giant, ja. Mit denen bin ich nie warm geworden, komischerweise. Aber ich habe eine Geschichte dazu. Die möglicherweise allerdings schon mal erzählt habe im Podcast. Weiß ich nicht. Ich war mal als sehr, sehr junger Jugendlicher auf Interrail. Unter anderem in Portugal und haben dort liebe Portugiesen kennengelernt, bei denen wir auch übernachten durften, zwei Nächte in Lissabon. Und als Gegenleistung habe ich mich bereit erklärt, von seiner Wunschliste in Österreich was zu kaufen und ihm zu schicken. Ich kann mir an die Wunschliste nicht mehr genau erinnern. Ich weiß nur, dass ein Gentle Giant oder vielleicht auch zwei Gentle Giant Alben drauf waren. Und soweit ich mich erinnere, waren es zwei Platten, was auch immer es war. Aber eins war jedenfalls Gentle Giant, die ich ihm geschickt habe. Und bis vor kurzem wusste ich nicht oder konnte mich nicht erinnern, ob das jemals angekommen ist. Und siehe da, ich habe vor kurzem meine Korrespondenz aus früheren Jahren einmal durchgeschaut, um weil auszumisten. Da stoße ich doch auf den Brief des portugiesischen Freundes, der sich bedankt für die Ankunft der Platten. So. Das ist meine Story, so Gentle Giant zur Musik, sagst du was.
Jetzt muss ich noch nachfragen, bevor ich zur Musik was sage, warum ist das irgendwo eine schlechte Erinnerung?
Na, gar keine schlechte Erinnerung. Habe ich nicht gesagt.
Okay, weil du irgendwas, ich hätte in Erinnerung gehabt, du hast gesagt, gemischte Gefühle. Jetzt müssten wir schnell zurückspulen, um das zu hören.
Also wenn ihr das gesagt, entweder hast du es falsch verstanden oder ich bin versprochen. Nein, gar nicht.
Gut, wie auch immer, zur Musik und sozusagen quasi zu den Hintergründen. Bei Gentle Giant handelt es sich vor allem, wenn man den Kern der Band nimmt, die bis zum Schluss in dieser Bedeutung sozusagen zusammen waren, um drei Brüder, den Derek, den Ray und den Phil Schulman, die mit einigen Mitmusikern, zunächst war es glaube ich der Kerry Minear an den Keyboards und der Gary Green noch an der Gitarre zusätzlich und die Drummer sind wirklich in rascherer Reihenfolge, glaube ich, getauscht worden. Und diese drei Brüder haben sich eben dem Prog-Rock verschrieben und haben bis auf eine Platte, die ich auch in unsere Liste hineingenommen habe, nämlich die Platte Octopus aus dem Jahr 1972, eigentlich durchaus, wie soll ich sagen, großartige Werke abseits des Mainstreams und auch durchaus abseits der Wahrnehmung der breiten Massen gemacht. Begonnen mit der Platte desselben Namens, nämlich Gentle Giant aus dem Jahr 1970, über Acquiring the Taste, die ich besonders schätze, aus dem Jahr 1971, dann 1972 Three Friends und auch Octopus, 1975 noch einmal Freehand, ja, und dann ist längere Zeit Ruhe gewesen. Die haben ähnlich wie King Crimson dann, glaube ich, doch durchaus noch einige Live-Platten in den nächsten Jahren gemacht, die bemerkenswert sind. Da erwähne ich vielleicht aus dem Jahr 1998 King Biscuit Flower Hour, schöne Live-Platten. Ja, sehr, sehr dichte, großartige Musik, die auch durch, so sagen es zumindest die Rezensenten, wenn man das Ganze im Internet nachliest, der Unterschied zu anderen Prog-Rock-Gruppen ist vielleicht gewesen, dass sie sich durch mittelalterliche Gesänge ausgezeichnet haben auf ihren Platten. Ja, mag so sein. Also ich finde, dass da Jess O'Tull, die wir heute, glaube ich, gar nicht erwähnen werden, außer jetzt gerade, obwohl sie schon auch in den Prog-Rock, in die Mitte des Prog-Rocks hinein produziert haben, großartige Sachen. Und die sind genauso mittelalterlich in ihrer Musik gewesen, was der Jan Anderson da von sich gegeben hat, wann er nicht gerade Querflöte gespielt hat. Also bitte, Gentle Giant hat angeblich eben auch sich durch mittelalterliche Gesänge ausgezeichnet, aus meiner Sicht noch durch ganz, ganz viele andere großartige Dinge. Du hast es letztes Mal so schön erwähnt, was den Prog-Rock auszeichnet, ist diese Dichtheit der Musik und diese rasch wechselnden Themen. Es wird ein Thema angespielt und in 20 Sekunden geht es schon zum nächsten Thema über. Und das ist etwas, was Gentle Giant, finde ich, auf ihren ersten, gerade von mir genannten Platten, kongenial durchgezogen haben.
Also Gentle Giant ist ja auch geadelt worden durch neue Stephen Wilson Mixes. Ich habe da auch einen Song, nämlich Giant, da in die Playlist genommen und auch von Octopus einen Song. Ich mag Gentle Giant deswegen nicht, weil ich die Stimmlage des Sängers nicht mag. Und da komme ich halt nicht drüber hinweg. Das ist so. Aber eine Frage, warum haben wir eigentlich Jess O'Tull nicht in der Liste?
Naja, weil man wahrscheinlich neben Jess O'Tull auch noch fünf andere Gruppen hineinnehmen könnte. Da kommt man sofort wieder das Stichwort von zuvor, das Überstülpen von Definitionen oder von Musikgattungen über das kreative Werk der Musiker. Jess O'Tull am Ende des Tages sind wahrscheinlich so wie Frank Zappa ein eigenes Universum. Und letztendlich dann, ja, aus meiner Sicht, hätte ich sie zumindest nach früheren Definitionen eher dem Bluesrock zugeordnet oder ihrem eigenen Stil. Aber ja, wenn du so willst, gehört eigentlich Jess O'Tull am Ende des Tages sehr wohl zum Prog-Rock dazu. Und mit ihrer Platte Thick as a Brick haben sie eigentlich eines der klassischen Prog-Rock-Alben geschaffen, Anfang der 70er Jahre, dass ja auch, wenn man sich diese ganzen Prog-Rock-Listen anschaut, Best of Prog-Rock, dann findet man eigentlich Thick as a Brick immer unter den 10 besten Prog-Rock-Alben. Und jetzt haben wir es hiermit auch schon aufgenommen.
Haben wir schon erwähnt. Ja. Und dann, wenn wir schon bei den vergessenen Bands sind, warum ist Emerson, Lake & Palmer nicht auf der Liste?
Eigentlich aus den gleichen Gründen.
Aus den gleichen Gründen, okay.
Also da gibt es mindestens Uploaden, die
machen wir mal extra was über die.
Ja, auf jeden Fall.
Und lassen wir es jetzt weg.
Ja. Und lassen wir es einfach weg, genau. Weil da gibt es genau ganz viel zu sagen. Übrigens, wenn wir schon dabei sind, um das Bild abzurunden, selbstverständlich gehören auch Genesis mit ihren frühen Werken dazu.
Stimmt.
Ich persönlich kann dir sagen, ich habe einen einzigen Grund gehabt, sie draußen zu lassen. Die gefallen mir einfach nicht.
Okay, gut.
Sie gefallen mir nicht und ich habe mich reingehört. Die sind ja, glaube ich, überhaupt, wenn man sich sozusagen das Best-of-Werk anschaut, also da gibt es ja irgendwo, glaube ich, wirklich von Rolling Stones die 50 besten Prog-Rock-Alben. Und da kommt natürlich auch Pink Floyd dann vor, die aber für mich auch in einem eigenen Kosmos drinnen sind.
Ja, klar. Okay.
Und Genesis hat, glaube ich, überhaupt die meisten Platten unter den 50 besten Prog-Rock-Alben drinnen, noch mehr als Yes.
Darf ich dir nur ein Genesis-Album ans Herz legen?
Bitte, gerne, jetzt bin ich gespannt.
Und da brauchst du aber wirklich, ich möchte, dass du dich darauf konzentrierst. Ja. es ist mein Lieblingsalbum von Genesis.
Okay.
Und ehrlich gesagt, ich habe nicht viel Alben von Genesis, weil alles, was ich muss es leider sagen, alles, was nach Ausstieg Bittergeber gekommen ist, interessiert mich nicht mehr. Mhm. Ja. Aber The Lamp Lies Down on Broadway ist halt eins der aus meiner Sicht wichtigsten Album der Rockgeschichte.
Album okay.
Der Rockgeschichte.
Du, vielen Dank. Das ist ein guter Tipp, weil ich bin beim Studium der letzten Wochen über das Thema Prog-Rock, natürlich auch über The Lamp Lies Down on Broadway, drüber gestolpert. Und das ist eines von den frühen Werken, das sie gemacht haben, wo ich am wenigsten reingehört habe. Ich habe mir diese anderen da alle angehört. Mir fallen jetzt ihre Namen nicht ein. Selling England by the Pound ist überhaupt sozusagen ihr Superwerk. Und das war mir irgendwie alles, ich weiß es nicht, zu balladenhaft.
Verstehe ich, ja. Aber hör da, das Album ist auch ein Doppelalbum. Mhm. Ist erschienen 74 oder 75. Mhm. Ich habe es auf Platte und auf CD. Und ja, also ich finde es großartig. Danke. Aber ich verstehe, dass die, also das, was nachher gekommen ist, war dann zunehmend Pop. Und was vorher war ist halt aus heutiger Sicht vielleicht nicht mehr so zeitgemäß. Ja,
ja, wenn man interessant.
Das sagen kann, ja.
Es ist, also ich habe mir wirklich auch Selling England by the Pound zum Beispiel voll durchgehört. Und es ist ein klassisches Prog-Rock-Album und es ist musikalisch absolut wertig und hat genau diese typischen Vorgehensweisen im Prog-Rock, eben, dass eine bunte Musikvielfalt zusammengemischt wird und eine richtige Geschichte erzählt wird. Also im Grunde sind ganz, ganz viele Prog-Rock-Alben wirklich Programm. Musik, wo sozusagen quasi ein Thema abgehandelt wird. Und das erfüllen die mit ihren Platten um diese Zeit allemal. Aber wie gesagt, ich bin nicht reingekippt.
Mhm, ist okay. Womit wir jetzt aber wieder zurück zu unserer eigentlichen Liste kommen. Und die nächste Band ist?
Soft Machine,
okay. Und du hast das Album Third ausgewählt.
Ich glaube zu wissen, dass du kein besonderer Fan von Soft Machine bis heute bist, gell, mit denen du nicht allzu viel anfangen kannst.
Ja, lustigerweise. Ich hatte auch mal eine Platte von Soft Machine. Und der Kauf war ähnlich wie der, den ich schon bei dem einen Yes-Album skizziert habe, nämlich ein Verlegenheitskauf in einem neuen Plattengeschäft von irgendwelchen Bekannten, wo ich gar nichts gekannt habe. Da war ich aber auch noch sehr jung und habe dann irgendwie dieses Soft Machine Album Softs, also 1976 herausgezogen und gekauft. Ich habe es nicht mehr. und habe jetzt im Zuge dieser Vorbereitung wieder in Softs reingehört und sofort die Melodien wieder erkannt. Also das habe ich irgendwie im Gedächtnis gespeichert. Mhm. Aber wie ich dann durch war, habe ich mir gedacht, okay, ist es für mich nicht schade, dass ich es nicht mehr habe. Und habe aber dann natürlich das Third-Album durchgehört, weil du das ja auf der Liste hattest. Und da sind sehr, sehr lange Stücke drauf. Ich glaube, das ist ein Doppelalbum mit 4 Stücken, also jede Plattenseite ein Stück. Mhm. Und ich war dann am Ende auch nicht gescheiter. Also es ist natürlich, hat eine andere Qualität als Softs, ja? Ist auch früher erschienen, ich glaube 1973, und auch besser somit, aber insgesamt hat es mich nicht gepackt.
Also nur eine kleine Korrektur, Third ist 1970 erschienen.
Oder 70, ja.
Ja, 1971 ist dann Fourth erschienen. Soft Machine, gäbe es ganz viel zu sagen. Zunächst einmal, die Softs hätte ich durchaus auch unter ihre großen Platten eingereiht. Also ich persönlich würde sagen, wenn ich was empfehlen würde, würde ich die Third aus 70, die Fours aus 71, die Softs aus 76 und die Seven aus 73 noch dazu schieben. Aber wenn es einem nicht gefällt, dann gefällt es einem nicht. Da verstehe ich dich total, das ist halt so. Zur Soft Machine wäre vielleicht noch dazu zu sagen, dass sie eben entstanden sind aus dem, also ganz wichtige Musiker waren eben der Robert Wyatt und der Kevin Ayers, die zuvor auf Caravan großartiges oder mit Caravan großartiges hinterlassen haben, und der Mike Rutledge an den Keyboards, der eigentlich dann maßgeblich den musikalischen Stil von Soft Machine aus meiner Sicht geprägt hat. Und die haben auch eine interessante Wandlung gemacht, weil die eigentliche, wirkliche Prog-Rock-Zeit waren eher ihre ersten ja, ich würde sagen, zwei Platten wahrscheinlich. The Soft Machine Volume 1 und Volume 2. Und ab der Third sind sie dann für mich schon fast eher in Richtung British Jazz Rock abgebogen. Da wurden sie aber für mich dann erst nicht richtig interessant. Also die Third, die Fourth, eigentlich gefällt mir auch die Fifth sehr gut, die Seven, ja, dann die Softs. Aber das ist
zusammengefasst, es gefällt eigentlich eh alles.
Nein, also jede zweite Platte, hey, ich habe ich da jetzt ausgelassen, wenn du genau zugehört hättest. Aber soll sein. Das ist, Musik ist Geschmack, Geschmackssache. Und auch wenn die Sachen aus meiner Sicht sehr oft nahe beieinander liegen und ich jetzt nicht ganz nachvollziehen kann, warum der zum Beispiel Yes gefällt und Soft Machine nicht, aber das macht es eben so spannend, finde ich, dass man dafür nicht wirklich logische Kriterien finden kann.
Was ist vielleicht, ja. Soft Machine ist ja Instrumentalmusik. Mhm. Yes ist es nicht. Mhm. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht der Unterschied, der es ausmacht. Es ist halt ähnlich wie Caravan mit ähnlichen Musikern, wie du es ja gerade uns erzählt hast. Es ist vielleicht nicht mein Stil, ja, das, was die gemacht haben.
Na, dann bin ich gespannt, wie es dir mit der nächsten Band geht, die ja auch eher Instrumentalmusik gemacht hat, nämlich Gong.
Ja, Gong. Von Gong weiß ich und viel zu wenig und habe viel zu wenig gehört, um ein abschließendes Urteil bilden zu können. Ich weiß nur, dass der Gitarrist mir sehr bekannt ist von Gong, nämlich Steve Hillage, von dem ich auch ein Live-Doppelalbum habe aus den 77. Übrigens auch sehr Brockrockig, das ich am Flohmarkt, am Naschmarkt gekauft habe, vor 120 Jahren. Aber erzähl uns mal ein bisschen was von Gong.
Naja, ich meine, Gong ist so klassisch Canterbury Scene und das zeigt dann auch wieder, wie breit gefächert alleine schon in diesem engen Musikerzirkel die Stilrichtungen waren. Wenn man sich Caravan anschaut und anhört, die ja wirklich sehr folkrockig teilweise sind, wunderschön balladenhaft folkrockig, ist Gong für mich eigentlich dann schon fast ja teilweise Experimentalmusik, sozusagen Jazzrock eher at his best. Ja, also wie soll man sagen? Es ist Gong ist für mich vor allem in Erinnerung, weil ich mir als relativ junger Bu, einer meiner ersten Jazzrock-Platten war, Expresso 2. Das ist so ein bisschen das Nachfolgewerk von Gazeuse gewesen und damit hätte ich eigentlich auch schon beide Platten, die ich sehr empfehlen würde, genannt. Gazeuse aus dem Jahr 1976 und eben dann Expresso 2 aus 1978. Interessanterweise ist die Expresso 2, heißt deswegen Expresso 2, weil irgendwo die Gazeuse dann offensichtlich später nochmal unter dem Namen Expresso rausgekommen ist. Ich weiß es nicht genau, wie es dazu gegangen ist. Ich finde keine Erklärungen im Internet, aber ich habe es gesehen. Es ist tatsächlich so, dass die Platten auch bei allmusic.com unter diesen beiden Namen im Jahr 1976 angeführt werden, Gazeuse und Expresso. Aber sie haben definitiv dieselben Nummern drauf, also es ist dieselbe Platten. Und in dem Sinne ist dann eben zwei Jahre später Expresso 2 entstanden, die für mich sogar, wie soll ich sagen, maßgeblichere Platte, weil gleich die erste Nummer ist so eine eingängige Geschichte. Expresso zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie dem Prinzip des Prog-Rock dann auch noch ein Vibraphon dazu geben. Und das ist, finde ich, sehr charmant und wie gesagt, auf Expresso 2, ich habe es jetzt richtig im Ohr, die erste Nummer, wie das dann dahin funkt fast, das ist schon sehr eingängig.
Du meinst Heavy Tune. Mhm. Aber ich glaube, du hast es gerade unbewusst erklärt, wie es zu unterschiedlichen Zugängen zu den Bands kommt. Du hast gesagt, du hast das irgendwann als Jugendlicher gekauft. Ja? Und du hattest damals einen komplett anderen Zugang zur Musik, als du heute hast. Und das hat dir damals gefallen, es ist geblieben. Ja, genauso wie es mir mit Yes gegangen ist, wo du erst jetzt dazugekommen bist. Und wenn ich mir jetzt in Gong einhöre, geht es mir vielleicht so wie bei dir jetzt mit Yes, ja, dass ich reinkomme. Aber es ist diese unterschiedliche Sozialisation, die wir haben mit Musik. die uns ja genauso prägt wie alles andere.
Mhm. Jetzt geht es mir gerade so wie unserem lieben Herrn Bundespräsidenten, der sich auch herausnimmt, nicht sofort zu antworten, sondern erst darüber nachzudenken. Nein,
du musst ja nicht antworten. Ja.
Das waren gedankenschwere und aus meiner Sicht gar nicht unkluge Worte, die du da von dir gegeben hast.
Oh, vielen Dank. Ja, aber ich denke, das ist die Erklärung dazu. Ja.
Hat was, absolut. Ja.
Und es gibt halt auch Bands, und ich bin mir sicher, wir kommen jetzt dann noch zu einer Band, wo wir eben beide einen ähnlichen Zugang haben, weil wir beide sie zu einer ähnlichen Zeit entdeckt haben, in ähnlichem Alter, und das bleibt uns dann auch.
Im negativen oder im
positiven Sinn.
Aber weißt du, was lustig ist? Genau das ist das, was mir in der letzten Zeit an Musikern so Spaß macht, dass ich eben teilweise Musik nicht nur wiederentdecke, sondern eben für mich komplett neu entdecken muss. Allen voran war das mit Caravan so und für mich persönlich eben auch mit Camel und Yes, weil die habe ich eigentlich damals ausgelassen und entdeckte jetzt wirklich wie ein blutjunger Musikhörer sozusagen quasi für mich neu. Und das ist irrsinnig aufregend, weil das teilweise Sachen sind, denen man natürlich die Angestaubtheit der 70er Jahre oder 80er Jahre anhört, aber die sind so eingängig für mich und kriechen mir so in die Gehörgänge hinein teilweise, dass ich gar nicht los da komme davon und sowas sozusagen quasi jetzt auf unsere alten Tage noch wieder frisch zu entdecken macht. Einfach einen großen Entdeckerspaß.
Mhm. Ist klar.
Na gut, zur nächsten Gruppe.
Du hast schauen wir mal, wie lange ist denn unsere Liste noch? Nein, ich habe nichts erwähnt. Ah, es ist nicht mehr viel übrig.
Nein, das kriegen wir sicher locker unter.
Können wir noch hin, ja.
Ja, also ich wäre jetzt bei Uriah Heep gelandet, mein Lieber.
Ja, das ist, ich habe sie nicht erwähnt, aber diese Band meinte ich mit, ich nehme an, du kennst sie auch schon ziemlich lange.
Uriah Heep hat mich schon in meiner Jugendzeit begleitet. Und dieses Werk, das ich hier ins Auge genommen habe und auf unsere Liste gesetzt habe, das kannte ich nicht und es gefällt mir ausgesprochen gut. Du hast es, glaube ich, in der letzten Sendung erwähnt, relativ am Anfang, du vergesslicher Junge. Es handelt sich um Demons and Wizards
aus dem Jahr 1972. Weil ich vom Albumtitel das so programmatisch war für diesen Prog-Rock und auch das Cover. Uriah Heep habe ich genauso aus der gleichen Quelle entdeckt wie Rick Wakeman. Und das ist mir geblieben. Mein Einstieg war allerdings kein Studioalbum, sondern dieses Live-Doppelalbum, Uriah Heep Live aus 73. Das ist für mich nach wie vor eines der wichtigsten und besten Rockalben, also Live-Alben aller Zeiten ist.
Mhm.
Und
Entschuldige, sag nur.
Sag.
Du hast gerade ein richtiges Stichwort gesagt, eines der besten Rockalben. Wieder zum Thema Kategorisieren. Uriah Heep hat eigentlich abseits von Demons and Wizards, auch da könnte man schon streiten, ob das überhaupt dazugehört, aber Demons and Wizards ist für mich schon ein klassisches Prog-Rock-Album. Aber wenn du mich fragst, ihr einziges. Alles andere ist dann,
ist dann
eigentlich eher Rock gewesen, klassischer British Rock. Oder wenn schon, dann muss man das ähnlich sehen wie bei den schon erwähnten Jethro Tull, die irgendwie so eigenständig waren, dass bei den ersten drei Takten Musik, was heißt früher schon? Meistens bei der ersten Noten erkennst du schon fast, das ist ein typischer Jan Anderson mit seiner Gruppen. Und bei Uriah Heep geht's mir ähnlich. Ich mag sie sehr gerne. Und erkennst eigentlich bei denen auch sofort, das ist Uriah Heep. Und das steht mehr für sich als für irgendein anderes Musikgenre.
Mhm. Das Lustige ist ja bei dieser Band, dass die Studioalben, also die Songs auf den Studioalben, also im direkten Vergleich jetzt mit dem Live-Album, das ist natürlich musikalisch differenzierter, von den Instrumenten her, klarerweise. Das hört man vor allem bei dem Album
Pillsbury?
Nein, gar nicht, sondern auf meinem Lieblingsalbum von Uriah Heep Studio.
Ja, ich weiß, welches du meinst, dieses Spiegel Ding da.
Ja, genau. Look at yourself. Ja.
Look at yourself, genau.
Ja. Aber dass natürlich die Versionen am Live-Album wesentlich dynamischer sind, ja. Und auch länger. Also das ist so klassisch, da wird das halt dann ausgedehnt. Und im Zweifel würde ich immer noch mehr zum Live-Album greifen als zum Studio-Album. Aber Look at Yourself habe ich deswegen, weil da mein Lieblingssong drauf ist. Und deswegen.
Der da wäre?
July Morning.
Mhm. Also ich bin ein ganz, ganz großer Fan bis heute eigentlich von ihrer Platte Salisbury. Und da gilt für mich alles das, was du gesagt hast, wäre Live-Musik, gilt für Salisbury. Das sind sehr, sehr elaborierte Songs, die sich dann auch oft über eine größere Länge hinziehen. Sehr dynamische Musik. Also ich mag es sehr gerne und Salisbury könnte man eigentlich auch in den Prog-Rock-Bereich hineingeben. Wie gesagt, so viel zum Thema ja, Musikgenres.
Wenn dieser fürchterliche Lady in Black nicht drauf wäre.
Gebe ich dir recht, aber das war wenigstens ein Hit zu unserer Jugendzeit.
Das stimmt schon.
Ja. Na gut, but now to something completely different, würde ich sagen. Zumindest wechseln wir das Land.
Wir wechseln das Land. Das ist insofern auch eine Entdeckung für mich gewesen, weil ich vor kurzem in einem der aktuellen MINT-Magazine einen Artikel gelesen habe über italienische Popmusik. Und ich wollte das zuerst gar nicht lesen, weil man dachte, was interessiert mich italienische Popmusik? Ich habe dann trotzdem angefangen. Und der Artikel war so gut geschrieben, dass ich dann dabei geblieben bin. Und da lernte ich auch, dass in Italien in einem gewissen Zeitraum Rock sehr, sehr populär war und es eine Menge italienische Rock-Bands gab. Und dann kamst du mit deiner Liste und da war dann da tatsächlich eine italienische Rock-Band drauf, nämlich Cherry Five. Und diese Musik finde ich schon ziemlich geil, muss ich sagen. Also,
schön.
Hat mir gefallen.
Schön. Du wirst wissen, dass er sozusagen quasi zu einer weiteren unserer geteilten Leidenschaften führt, nämlich zum Film. Ja. Weil Cherry Five sind ja eigentlich von ihren Mitgliedern die Vorläufer von Goblin gewesen.
Genau. Die haben vor allem Musik gemacht für den, wie heißt das Genre?
Giallo. Für den Giallo, genau. Für den Giallo Splatter-Film.
Genau.
Allen voran den
großartigen Suspiria.
Genau, Dario D'Argento haben sie oftmals unterstützt. Ich hätte sogar eigentlich gerne eine zweite Platte noch mit aufgenommen in unseren Kanon, unseren heutigen. Tue es hiermit auch, nämlich die Filmmusik von Profondo Rosso.
Wie es dazu will, habe ich es auf der Playlist auch schon.
Ja, bitte, so eins. Da haben wir da auch schon was vorbereitet. Großartig, wunderbar, Dankeschön dafür. Die haben sie dann auch unter ihrem Namen Goblin veröffentlicht. Und ist aus meiner Sicht genauso wertig wie Cherry Five und astreine Prog-Rock-Musik, wobei das Aushängeschild, das Italienische, des Prog-Rock, war ja die Gruppe Premiata von Neria Marconi. Ihre bekannteste Platte war Par un Amico aus dem Jahr 1972 und die kommen auch in den Best-of-Prog-Rock-Bewertungen immer vor. Aber für mich ist Cherry Five, Vulgo oder / Goblin mein persönlicher Favorit. Und schön, was da gefallen hat.
Mhm. Wie bist du auf die gestoßen?
Naja, eigentlich, indem ich mal wieder wie ich mich mit unserem sehr geschätzten Dario D'Argento und seinem Frühwerk beschäftigt habe. Das sind ja alles großartige Kunstwerke der Filmgeschichte gewesen. Denn Dario D'Argento, es ist ja immer sehr stark auch darum gegangen, nicht nur grausliche, exzessive Gewalt darzustellen, sondern einfach irrsinnig schöne Filmopern zu komponieren, im wahrsten Sinn des Wortes, wo eben generell auch die Farbe und die Architektur durchkomponiert war auf eine großartige Art und Weise und natürlich auch die Musik. Und wie ich dann sozusagen quasi den Film sehe und so mitgenommen werde, denke ich mal, fällt mir auf, dass ich ständig auch von der Musik so mitgenommen werde. Und da ist mir wieder eingefallen, dass das ja eine großartige Band war, die damals engagiert wurde und die mit dem Dario D'Argento auch berühmt wurde und dann eigentlich dann sozusagen quer durch den ganzen Erdball gereicht wurde, vor allem allerdings im Horrorfilmbereich, eben die Band Goblin. Und dann habe ich geschaut, was es da eigentlich momentan auf Vinyl gibt. Und das war eben dann neben dem Profondo Rosso, habe ich festgestellt, dass sozusagen quasi die Nicht-Filmmusik, die sie gemacht haben, unter dem Namen Cherry Five erschienen ist und auch tatsächlich auf Vinyl erhältlich war. Und da musste ich gleich zuschlagen.
Mhm. Gibt es die Band noch?
Also ich glaube, die treten nicht mehr auf. Aber da habe ich auch nicht wirklich weiter recherchiert. Das werde ich mir vornehmen zu tun.
Mhm.
Ob die auch wie alle anderen gerade, so wie alle, Progrock hat sich ja insofern gehalten, dass all die genannten Bands oder sagen wir 70% davon bis heute ja eben weiterhin auftreten. Wir haben es ja schon erwähnt, von King Crimson über Colosseum, die man halt zwar nicht erwähnt, würden aber auch hineinpassen, bis hin zu Soft Machine, touren die ja quer durch den Erdball und machen durchaus bis heute anspruchsvolle Musik und spielen nicht nur ihre alten Werke weiter, sondern entwickeln sie weiter in die moderne Zeit. Das ist ja durchaus, damit entsprechen sie genau der Idee des Prog-Rock, dass man sozusagen quasi sich nicht nur damit begnügt zu unterhalten, auf einem mittelmäßigen Niveau, sondern dass man die Leute wirklich versucht mitzunehmen in einen Musikkosmos und sie weitertragt und zum Weiterdenken anregt. Und das machen eigentlich die genannten Bands alle, auch wenn sie heute auftreten, dass sie ihre Musik von damals, wenn sie sie wieder spielen, dann einfach weiterentwickeln oder überhaupt gleich weiterentwickeln in einem sehr, sehr positiven Sinne.
So wollen wir eigentlich eine Podcast-Folge über die Filme machen, zu denen die den Soundtrack gemacht haben, aber das wird schwierig, die aufzuteilen.
Ja, machen wir mal einen eigenen Film-Podcast.
Noch dazu in einer Fassung, die dann auch verständlich ist, weil mit dem italienischen Film habe ich, also in italienischer Sprache habe ich leider nichts viel angefangen.
Ja.
Gut. Übrigens, Profondo Rosso hat im Deutsch geheißen Farbe des Todes.
Ja, gar nicht einmal so schlecht. Oft sind ja die deutschen Filmtitel, wie wir wissen, unselig blöd. Aber ja. Die Farbe des Todes, es ist durchaus ebenbürtig, finde ich.
Hauptrolle David Hemmings. Kennst du David Hemmings?
Ja, selbstverständlich, ja.
Ja, genau. Gut. Das bringt mich zu einem Ende der heutigen Folge. Oder hast du noch auf der Liste was?
Nein, ich harre bereits mit Herzklopfen deinem Abspann.
Im Grunde könnte man ja jetzt natürlich noch sagen, von den Bands, die wir hier heute und das letzte Mal erwähnt haben, wir waren es denn circa 10 oder so, oder 11.
Wird schon hinkommen,
mindestens zweimal so viel würden noch auf die Liste gehören, aber das ist halt immer so.
Wir haben sie noch in letzter Sekunde teilweise reingestopft.
Zum Teil haben wir sie reingestellt. Die eine der Protagonisten des Prog-Rock haben wir heute ausgelassen. Du hast mal kurz in einem Satz gehabt. Vandagraph Generator.
Mhm.
Oder Vandagraph Generator ist ganz eine wichtige Band für dieses Genre. Gab es auch lang. Sind, glaube ich, vor ein paar Jahren erst bei irgendeinem Leverkusener Jazzfest aufgetreten. Einer der Masterminds der Band, Peter Hamill, hat viele Soloalben gemacht, die es wert sind, einmal sie anzuhören. Aber das ist halt nur eine von mehreren. Es gibt da wahrscheinlich noch zahlreiche, die man da heute nicht erwähnt
hat. Natürlich, so wir haben immer den Legend Palmer erwähnt.
Und mit dem Mut zur Lücke, glaube ich, machen wir jetzt auch Schluss.
Absolut, absolut. Lass uns das sozusagen gedanklich mitnehmen, dass da noch viel drinnen ist und vielleicht rutscht uns der Prog-Rock mal in eine zukünftige Sendung wieder hinein. Vielleicht sogar hauptthematisch, who knows?
Genau. Ja, und jetzt nähern wir uns mal erstens dem Ende dieser Sendung und zweitens Weihnachten. Ich glaube, es wird demnächst wieder mal eine Weihnachtsfolge geben. Aber dazu beim nächsten Mal mehr.
Ich glaube, du glaubst richtig.
Ja, gut.
Gut.
Dann alles Gute da draußen. Mein Musikpodcast.de erwähne ich heute als erstes. Let's Cast FM an zweiter Stelle. Beides im Internet frei zur Verfügung. Apple Podcast und Spotify. Dort auch unsere Playlist. Tschüss.
Ja, auch von mir einen schönen Gruß an die Ohrmüschelchen da draußen, die uns eifrig lauschen. Und dir, lieber Stefan, einen schönen Nachmittag. Baba.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.